Hallo zu 45 Minuten Zukunft. Land- und Meeresnutzung im Wandel, dem Podcast des Thünen-Instituts. Das Thünen-Institut forscht zu ländlichen Räumen, zu Wald und zur Fischerei und es berät die Politik zu diesen Themen. In unseren 14 Podcast-Folgen wollen wir Fragen, die sich hier aktuell in Forschung und Gesellschaft stellen, mit unseren Gästen diskutieren. Und wir möchten mögliche Wege für die Zukunft aufzeigen. Mein Name ist Marco Pauli. In diesem Podcast geht es um die Nutztierhaltung, ihre Auswirkungen auf die Umwelt und um das Wohl dieser Tiere. Obwohl man seit Jahrzehnten weiß, dass die Lebensbedingungen in der Massentierhaltung meistens entsetzlich sind, scheint sich nur wenig daran zu ändern. Und die VerbraucherInnen können die Augen weiterhin davor verschließen, denn dem Fleisch und seinen Verpackungen ist es kaum anzusehen, wie das Huhn, Schwein oder Rind zuvor gehalten wurde. Zwar existieren mittlerweile verschiedene Label, doch während das eine wirklich mehr Auslauf, besseres Futter und besseren Transport anzeigt, suggeriert das andere Tierwohl, obwohl sich da immer noch 12 Schweine 9 Quadratmeter in einem geschlossenen Raum teilen. Nun ist ein staatliches Label in Planung, dem ein Förderkonzept für mehr Tier- und Umweltschutz folgen soll. Eine Strategie dazu hatte bereits die Borchardt-Kommission vorgelegt, ohne dass es bis heute zu einer Umsetzung gekommen wäre. Die derzeitige Tierhaltung soll umgebaut werden für ein würdigeres Leben der sogenannten Nutztiere, aber auch um die negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu begrenzen. Und da das viele Themen sind und ich jetzt schon eine Weile gesprochen habe, sollen nun die Experten dazu zu Wort kommen. Da ist zum einen Dr. Knut Ehlers, Agrarwissenschaftler und Leiter des Fachgebiets Landwirtschaft am Umweltbundesamt. Hallo Herr Ehlers, schön, dass Sie hier sind.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Und Professor Volkhard Isermeier ist Agrarökonom, Präsident des Thünen-Instituts und Mitglied des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung, auch Borchardt-Kommission genannt. Hallo Herr Isermeier, schön, dass auch Sie mit dabei sind.
Ja, ich freue mich auch, dabei sein zu können.
Okay, lassen Sie uns am Anfang an einem Überblick über die Situation versuchen. Massentierhaltung. Herr Isermeier, wie sieht diese Haltung aus und was bedeutet sie für das Wohl der Tiere?
Die Tiere werden ja unter Wettbewerbsbedingungen von den Landwirten gehalten. Das heißt, die Landwirte stehen im Wettbewerb. Sie müssen sehen, wie sie ihre Tiere so halten, dass die Landwirte nachher auch Geld verdienen. Und das führt natürlich schon dazu, dass die Tiere zumeist sehr wenig Platz haben. Ein Mastschwein, Sie hatten es in der Anmoderation schon angesprochen, hat 0,75 Quadratmeter. Das muss man sich mal bildlich vorstellen.
Ne? 75 kann man sich Zentimeter, eigentlich nicht drehen quasi. Ja, ne?
75 Zentimeter breit, 1 Meter lang. Ein Mastbulle, und man weiß ja, wie groß Mastbullen sind. Ja. Und wenn so ein Mastbulle dann eben nur 2,7 Quadratmeter hat, dann ist das wirklich wenig. Und ich persönlich war auch ziemlich erstaunt, als ich dann irgendwann zu hören bekam, dass wir in der Legehennenhaltung, wo also die Eier produziert werden, 18 Tiere pro Quadratmeter haben. Da habe ich gesagt, das geht doch gar nicht in der Bodenhaltung, 18 Tiere pro Quadratmeter, bis ich dann erstmal gelernt habe, dass diese Bodenhaltung eigentlich nur eine sogenannte Bodenhaltung ist. Es ist eine Mehretagenbodenhaltung, wo also dann 18 Tiere übereinander dann gehalten werden. Das ist sehr wenig Platz und das ist nicht das, was man ein artgerechtes Leben für die Tiere versteht. Und deswegen kann ich auch gut verstehen, dass regelmäßig, wenn solche Zustände dann im Fernsehen mal gezeigt werden, auch viele Bürgerinnen und Bürger einigermaßen entsetzt sind.
Gibt es da Unterschiede in der Haltung der einzelnen Arten? Werden manche vielleicht noch ein bisschen besser behandelt als andere oder ist es bei allen mies?
Ja, der ökonomische Druck lastet natürlich auf allen Landwirtinnen und Landwirten. Kein Landwirt will ja die Tiere irgendwo nicht artgerecht halten. Nur es muss irgendwo zwischen Daumen und Zeigefinger stimmen. Und deswegen haben wir überall Tendenzen, die dem Tierwohl widersprechen. Die reine Haltungsform ist vielleicht in der Milchviehhaltung, gerade wenn Weidehaltung praktiziert wird, noch am besten. Da haben wir teilweise aber auch Probleme mit sehr hohen Milchleistungen, was dann wieder sich auch negativ dann auf die Tiergesundheit auswirken kann, nicht immer in allen Fällen sich negativ auswirkt. Das heißt, wir haben eigentlich in allen Formen der konventionellen Haltung Probleme. Und man muss auch sagen, auch im Ökolandbau ist die Tierhaltung noch nicht überall optimal. Wir müssen uns generell fragen, wie wir in unserem Land eigentlich mit Nutztieren umgehen wollen.
Und Sie hatten gerade Weidehaltung angesprochen. Kühe sieht man ja eigentlich kaum noch auf der Weide, obwohl auf der Fahrt jetzt hierher ins Institut habe ich ein paar draußen gesehen, aber viel rauskommen die Tiere nicht. Oder?
Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, haben etwa ein Drittel aller Milchkühe Zugang zur Weide in Deutschland. Also das ist sicherlich jetzt nicht viel. Wünschenswert wäre sicherlich mehr, aber ein Drittel ist schon mal.
Hat sich das dahin entwickelt oder ist das so ein Wert, der schon lange gilt?
Naja, ich glaube, wenn man das historisch betrachtet, dann war das sicherlich früher viel ausgeprägter, weil das ist ja die ökologische Nische der Kuh sozusagen, ne? Dass sie Nahrungsmittel vom Grünland, vom Gras erzeugen kann. Wir Menschen können das Grünland selber so nicht nutzen und über den Umweg zur Kuh wird das Grünland halt quasi für den Menschen nutzbar gemacht.
Und es ist so, wenn die Tierbestände dann immer größer werden, also immer mehr Kühe pro Betrieb gehalten werden, wird es irgendwann auch ziemlich schwierig, so Riesenherden dann auf der Weide zu halten, sodass also dieses Wettbewerbssystem von allein eigentlich dahin führt, dass die Tiere doch mehr oder weniger im Stall oder am Hof dann gehalten werden müssen. Insofern kann man schon erklären, warum die Weidehaltung im Laufe der Zeit immer mehr zurückgegangen ist.
Wenn die Betriebe immer größer werden und dadurch die Kühe nicht mehr auf die Weide können, ja, warum werden die Betriebe immer größer?
Ja, das ist eben Ergebnis einer Wettbewerbswirtschaft. Wettbewerb bedeutet, dass am Ende halt der stärkere Betrieb sich durchsetzt. Wir müssen ja immer bedenken, Landwirte stehen ja untereinander im Wettbewerb auf dem Bodenmarkt. Ein Großteil der landwirtschaftlichen Flächen, die hier bewirtschaftet werden in Deutschland, sind ja nicht im Eigentum der Landwirte, sondern sind zugepachtete Flächen. Und die Verpächter wollen natürlich Geld sehen. Sie verpachten also an den Betrieb, der in der Lage ist, die höchsten Pachtpreise zu bieten. Und das setzt die Landwirte unter einen ganz schönen Kostendruck. Und wer dann am besten seine Tiere dann wirtschaftlich hält, der kann auf dem Pachtmarkt auch zum Zuge kommen. Es ist also einfach ein marktwirtschaftliches Prinzip, welches dazu führt, dass Betriebe dann immer größer werden.
Und es kommt da einfach Skaleneffekte zum Tragen. Also deswegen immer die größeren Betriebsgrößen. Spezialisierung, Intensivierung der Betriebe. Bei einer größeren Betriebsgröße haben Sie die Möglichkeit, die jeweilige Produkteinheit zu geringen Kosten zu produzieren. Das sind einfach Skaleneffekte. Und die wirken zu dieser Konzentration der Tierhaltung. Und das Interessante ist ja, dass diese Skaleneffekte nicht nur auf der Betriebsebene wirken. Das heißt also, dass die Betriebe, die einzelnen tierhaltenden Betriebe immer größer werden. So, und dafür gibt es immer weniger Betriebe, sondern die wirken auch auf der regionalen Ebene, weil sie diese Skaleneffekte eben auch im vor- und nachgelagerten Bereich haben. Beispielsweise bei den Schlachthöfen oder bei deren Futtermittelversorgung, den Futtermittelhändlern. Und dadurch haben wir dann halt in Deutschland eben auch diese Konzentration der Tierhaltung in bestimmten Regionen.
Okay, und Herr Ehlers, jetzt haben wir also über die Haltung ein bisschen gesprochen, über die derzeitige. Lässt sich sagen, welche Auswirkungen es da auf die Umwelt gibt bei der Massentierhaltung und ist eine artgerechte Haltung automatisch besser für die Umwelt?
Nicht automatisch, nein. Also grundsätzlich ist jede Form der Tierhaltung mit Umweltwirkungen verbunden. Und es gibt aber eine ganze Menge Stellschrauben über die Haltungs- und Fütterungsbedingungen, wie sie die Umweltwirkungen optimieren können. Wir hatten eben schon über Rinderhaltung gesprochen, hatten schon gesagt, Weidehaltung ist da sinnvoll. Herr Isermeier hat auch schon gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, das Problem ist, wenn Sie die Rinder sehr stark grünlandbasiert ernähren, dann bekommen Sie irgendwann Probleme mit der Milchleistung.
Also, was heißt grünlandbasiert?
Grünlandbasiert von der Weide. Also das heißt nicht, dass Sie auf der Weide stehen müssen, aber das heißt, dass sie sich hauptsächlich vom Grünland ernähren, also von Wiesen und Weiden ernähren. Das kann bedeuten, dass sie auf der Weide weiden oder dass die Wiesen gemäht werden und dann in Form von Grassilage die Tiere gefüttert werden. Damit bekommen sie aber nur alleine eine gewisse Milchleistung hin. Ich glaube, so das Limit ist grob bei 6.000 Litern im Jahr. Und eine durchschnittliche Kuh in Deutschland, Milchkuh, produziert so in etwa 9.000 Liter, eine Hochleistungskuh geht an die 12.000 Liter. Das schaffen sie mit einer rein grünlandbasierten Ernährung nicht. Sie müssen also die Kuh zusätzlich vom Acker ernähren, um diese Milchleistung zu erreichen. Und das hat eben auch zur Folge, und das ist eine wichtige Umweltwirkung der Tierhaltung, die aber nicht direkt ist sozusagen, sondern indirekt, die Tierhaltung wirkt sich auf einen erhöhten Nutzungsdruck aufs Ackerland aus, weil sie halt ja die Futtermittel irgendwo produziert werden müssen. Wenn Sie einen Rind ernähren oder ein Schwein oder ein Huhn, ganz grob gemittelt, können Sie davon ausgehen, dass 75% der Nährstoffe, die Sie in das Tier reinstecken, durch das Tier durchwandern. Und das heißt also, Sie brauchen deutlich mehr Fläche, um Menschen über tierische Produkte zu ernähren, als wenn Sie die Menschen direkt vom Acker ernähren würden. Und wenn ich sage, 75% wandern durchs Tier durch, heißt auch, dass halt eben 75% dieser Nährstoffe dann letztendlich da auf den Betrieben anfallen. Und wir hatten ja eben gesagt, wir haben eine starke regionale Konzentration der Tierhaltung in Deutschland, beispielsweise Schwein- und Geflügelhaltung, insbesondere im westlichen Niedersachsen, nördlichen Nordrhein-Westfalen, haben wir eine große Konzentration der tierhaltenden Betriebe und dort fallen da eben auch sehr viele Nährstoffe an, die aber gar nicht unbedingt aus dieser Region kommen. Also es ist kein geschlossener Nährstoffkreislauf, sondern die kommen aus anderen pflanzenbaulichen Regionen innerhalb Deutschlands oder beispielsweise auch.
Also die Nahrung kommt daher.
Genau, ja. Die Futtermittel kommen daher. Ja. Oder auch eben aus Brasilien, Argentinien oder den USA über die Sojabohnen beispielsweise, die sehr wichtig sind für unsere intensive Tierhaltung, damit wir für die Tiere genug Eiweißfuttermittel haben. Also wir sind abhängig von diesem Import von Eiweißfuttermitteln, insbesondere Soja, Sojaschrot. Und dann fallen halt eben in diesen Regionen sehr große Nährstoffmengen an und die können Sie in diesen Regionen schwer sinnvoll verwerten. Sie haben sehr viele Verluste an Nährstoffen in gasförmiger Art und Weise, übers Ammoniak beispielsweise, übers Lachgas, ein sehr hochpotentes Treibhausgas. Sie haben Nährstoffverluste in Form vom Nitrat beispielsweise in Grundwasser. Das schränkt dann die Nutzbarkeit der Grundwasserkörper zur Trinkwassergewinnung ein. Sie haben eine Eutrophierung von Gewässern, Flüssen, Seen, Meeren von über Nitrat und auch Phosphor, was dann wiederum sich negativ auf die Ökologie und die Artenvielfalt dieser Gewässer auswirkt. Stichwort Algenblüten beispielsweise. Die Algenblüten, wie Sie so sehen in den Meeren, sind natürlich auch eine Folge einer hohen Nährstoffkonzentration in den Meeren. Und das sind so die Probleme, die entstehen dadurch, dass Sie in bestimmte Regionen sehr viele Nährstoffe importieren, die dort anfallen und die dort dann irgendwie verwendet werden müssen.
Ich finde das wichtig, dass man diese beiden Umweltprobleme, die die Tierhaltung mit sich bringt, dass man die auch wirklich sauber voneinander trennt, weil beide Probleme eigentlich unterschiedliche Lösungen nachher erfordern. Das eine ist tatsächlich die hohe Konzentration der Tierhaltung, die räumliche Konzentration in bestimmten Gebieten. Und das andere ist aber die Tierhaltung an sich. Wir haben eben insgesamt auf unserem Globus schon ziemlich viel Tiere und es ist schon recht beängstigend, wie die Tierhaltung weltweit in den letzten Jahrzehnten praktisch linear nach oben sich entwickelt hat. Denn die Tierhaltung ist halt ein gigantischer Nährstoffvernichter, wenn man so will, wie Herr Ehlers das gerade gesagt hat. Wenn Sie eben Sojaöl und Getreidebrei sozusagen direkt essen, dann haben Sie das, was auf den Feldern wächst, 1:1 dann konsumiert als Mensch. Wenn Sie das aber in Form von Fleisch- oder Milchprodukten essen, dann haben Sie weit über 50%, eher 70-80% Verluste in dem ganzen System. Mhm. Und deswegen müssen wir auch darüber nachdenken, aus umwelt- und klimapolitischer Sicht, die Tierhaltung insgesamt weltweit zu begrenzen.
60% unserer Ackerpflanzen in Deutschland landen in Tiermägen ungefähr, ist ja auch so. So,
ne? Bei Getreide, ja. Ne? Ungefähr 60% des Getreides landen da, ja.
Genau, ich glaube 40% der Ackerflächen in Deutschland werden zur Futtermittelproduktion verwendet und weltweit ist es ein Drittel der Ackerflächen, also sind enorme Flächen.
Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass der Konsum tierischer Produkte weniger wird. Ich habe aber auch den Verdacht, dass das mit meiner persönlichen Blase zu tun hat, in der ich mich bewege. Herr Isermayer, essen wir immer noch zu viel Fleisch? Also
ja, zu viel liegt ja im Auge des Betrachters dann letztlich. Aber wir haben, wenn wir erstmal die Trends anschauen, weltweit tatsächlich eine Expansion, die besorgniserregend ist. Wir sind aber bei der gesamten Fleischproduktion in Deutschland und Europa noch bei mehr als dem Doppelten, was der Weltdurchschnitt da ist. Und wenn also die ganze Welt sich auf den Weg begeben würde, auf dem wir jetzt schon sind, wäre das keine gute Nachricht für unseren Globus. Und insofern spricht vieles dafür, dass wir unseren Konsum tierischer Produkte generell, das ist nicht nur Fleisch, sondern auch Milch, Milchprodukte, tatsächlich reduzieren.
Und das ganz kurz dazwischen gefragt, das hohe Niveau in Europa, das bleibt auch gleich, das sinkt nicht.
In den letzten 20 Jahren ist es noch weiter angestiegen, also die Tierproduktion in Europa ist weiter angestiegen noch.
Aber also ist die Frage, sprechen wir jetzt über Tierproduktion oder über Konsum? Ne? Also der Konsum, das ist, da gibt's eine gute Nachricht. Der Konsum ist in den letzten 10 Jahren gesunken, nicht viel, ich glaube von knapp über 60 Kilogramm. Also der unmittelbare Fleischverzehr ist von knapp über 60 Kilogramm auf gegenwärtig 55 Kilogramm gesunken.
Pro Jahr, pro Mensch.
Genau. Ja. In Deutschland gesunken. Wenn man die letzten 70 Jahre zurückguckt, ist er trotzdem, hat er sich trotzdem noch verdoppelt. Aber sozusagen in den letzten 10 Jahren gab es sozusagen eine Trendwende. Aber mit 55 Kilogramm Fleischverzehr pro Kopf sind wir in Deutschland halt eben noch sehr hoch. Und wie Herr Isamay gesagt hat, wir sehen einen starken Zuwachs des Konsums tierischer Nahrungsmittel global. In den letzten 50 Jahren, glaube ich, eine Verdreifachung des Fleischkonsums, eine Verdopplung des Milchkonsums oder des Konsums der Milchprodukte. Und das ist eine Entwicklung, der müssen wir begegnen. Wir werden das nicht einfach, die Tierhaltung dementsprechend ausbauen können. Und es wird ja eben nicht funktionieren, dass wir sagen, den jetzt schnell wachsenden Mittelschichten in den Schwellenländern und in den Entwicklungsländern, alles klar, schön, dass ihr jetzt auch mehr Geld habt, aber konsumieren wie wir das Fleisch und die tierischen Produkte, das dürft ihr nicht, denn wir waren zuerst da. Sondern also man wird da mit dem Konsum irgendwo auf ein Niveau kommen müssen, was global tragfähig ist, so dass wir die planetaren Grenzen einhalten.
Wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland schauen, ein Problem scheint mir, dass Fleisch weiterhin trotz aller Inflation in den Supermärkten viel zu billig angeboten wird. Müsste das nicht einfach einen preislichen Aufschlag erhalten, Fleisch, und dieser Aufschlag dann dem Wohl der Tiere zugutekommen, beziehungsweise ebenso dann den Landwirten, die diese Tiere gut halten? Wäre das nicht eigentlich die naheliegende Lösung?
Ja, ich bin ja schon ein paar Jahre in dem Geschäft der wissenschaftlichen Politikberatung und so wie Sie es gerade formuliert haben, haben das eigentlich Politikerinnen und Politiker aus allen Parteien immer und immer wieder in den letzten Jahren formuliert. In der Tat, das ist wohl so ein Wunsch. Aber der Markt funktioniert eben nicht so, sondern der Markt ist sehr kaltherzig und er tendiert zum Billigen. Wenn man den Markt also einfach nur laufen lässt, dann ist es so, dass es da kleine Marktnischen für qualitativ hochwertige Produkte gibt, wo auch hohe Preise bezahlt werden.
Bio-Produkte
zum Beispiel. Ja, und dann ist aber in der Masse des Marktes doch das Thema Preisbewusstsein, wie das so schön heißt, und Kostenführerschaft auf Seiten der Landwirte das Thema. Das heißt also billig. Mhm. Und da eben die deutsche Landwirtschaft im europäischen Binnenmarkt im Wettbewerb steht, hat sie auch gar keine Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Und selbst wenn man eben dann europaweit sich einigen wollte auf so eine Linie, die Sie gerade skizziert haben, kommt sofort der Nächste um die Ecke und sagt, wir stehen aber auch mit USA, Brasilien und so weiter in Konkurrenz.
Der Konsument, die Konsumentin, die greifen aber auch weiterhin offenbar zu dem günstigen Fleisch. Da muss es ja auch ein Umdenken eigentlich geben, oder?
Ich halte das für schwierig, wenn Politikerinnen und Politiker sagen, die Menschen sollten sich mal ändern und dann an die Vernunft der Menschen appellieren. Das ist zwar sehr beliebt, aber ich halte das für eine Verirrung der Politik. Denn letztendlich gibt es Politik genau aus dem Grund, dass wir alle als Konsumenten, Konsumentinnen kleine Sünderlein sind. Wir wollen doch alle einerseits das, was gut schmeckt und was schön aussieht und so weiter, das wollen wir haben. Und auf der anderen Seite soll es möglichst billig sein, weil unser Budget begrenzt ist. Das ist völlig normal, so ist unsere Marktwirtschaft aufgestellt und deswegen kommen wir nicht weiter. Wenn wir immer nur appellieren an die Bevölkerung, und wir sehen es ja auch, das zeigen auch viele wissenschaftliche Experimente, im Zweifel greift die Mehrzahl der Bevölkerung zum Billigsten und ist dann abends erschrocken über das, was wir gemeinsam angerichtet haben mit dem Billigkonsum. Da ist Politik gefragt. Ich mache mal die Analogie zur Klimaschutzpolitik. Man kann ja auch grünen Strom kaufen. Und da hätten wir es uns jetzt ganz einfach machen können als Staat und sagen können, naja, jeder kann ja grünen Strom kaufen. Dann überzeugen wir mal die Bevölkerung, dass es gut ist, grünen Strom zu kaufen. Und dann ist doch alles gut. Der Markt löst das von allein. Das funktioniert so nicht. Und deswegen haben wir jetzt inzwischen eine sehr entschlossene Klimaschutzpolitik. Und beim Tierwohl ist es genauso. Wenn wir wirklich was gemeinsam tun wollen, und Tierschutz ist ja Staatsziel im Grundgesetz verankert, dann muss schon die Politik agieren. Das können wir nicht einfach der Bevölkerung überlassen.
Und hinzu kommt ja auch, das, was fürs Tierwohl geht, gilt letztendlich auch für die Umwelteffekte. Und das Problem, was wir einfach haben, ist, wenn Sie ein Kotelett kaufen und das Kotelett ist mit starken negativen Umweltwirkungen verbunden oder nicht, Sie sehen es und schmecken es dem Produkt ja nicht unbedingt an. Das heißt, Sie haben beide Male ein Kotelett, aber der Prozess dahin ist mit ganz anderen Umweltwirkungen verbunden und dementsprechend auch mit ganz anderen Kosten verbunden gewesen. Und das ist halt eben die Krux mit den öffentlichen Gütern, wenn sie halt eben als Landwirt mehr für die Umwelt tun, mehr für die Artenvielfalt tun, mehr für das Tierwohl tun. Sie können es so alleine über den Produktpreis am Markt kaum umsetzen. Sie brauchen eine andere, erweiterte Politik, die Sie dafür entschädigt. Und das ist halt eben dann der Aspekt des öffentlichen Geldes für öffentliche Güter. Das heißt also, dass wenn ein Landwirt im gesellschaftlichen Sinne agiert, dass es zum Wohl für die allgemeine Gesellschaft ist, dass er dann dafür eben auch öffentliche Gelder, beispielsweise Agrarsubventionen, bekommen kann.
Lassen Sie uns dann also über durchdachte Konzepte für mehr Tierwohl und bessere Umweltbilanzen sprechen. Also zunächst das Thema Tierwohl. Da sind die vorhin schon angesprochenen Vorschläge der Borchardt-Kommission. Dieser Kommission gehören Sie ja an, Herr Isermayer. Die Borchardt-Kommission ist ein Expertengremium, das nur als Info 2019 eingesetzt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, bestehend aus den verschiedensten Interessengruppen. Vertreter der Fleischindustrie sitzen da, aus der Wissenschaft und aus dem Umweltschutz. Und gemeinsam hat diese Kommission eine Strategie entwickelt, wie der notwendige Umbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung gelingen könnte. Eine Strategie, mit der sich erstaunlicherweise alle der unterschiedlichsten Beteiligten im Anschluss zufrieden zeigten. Die wurde auch allgemein gelobt. In 4 Stufen sollen die Tiere mehr Platz und Auslaufmöglichkeiten ins Freie erhalten. 2025 schon soll der Anteil der Haltungsbedingungen nach gesetzlichem Mindeststandard von derzeit 75% auf 23% gesunken sein. Bis 2030 dann soll es keine Tierhaltung mehr nach diesem gesetzlichen Mindeststandard geben und bis 2040 soll dann ein allgemein sehr hoher Standard erreicht sein. Wie gesagt, Empfehlungen, die von verschiedensten Seiten als positiv bewertet wurden. Umgesetzt wurden sie aber weder unter der Vorgängerregierung, der diese Vorschläge Anfang 2020 unterbreitet wurden, noch unter der neuen Regierung. Woran hakt das? Warum klappt es nicht?
Vielleicht liegt es daran, dass hier wirklich mal eine Strategie aufs Papier geschrieben worden ist, mit der Politik echt gestalten kann. Es geht darum, dass mit den Vorschlägen der Borchardt-Kommission ein gesamter Wirtschaftszweig auf ein anderes Gleis gesetzt werden soll. Das ist eigentlich das Entscheidende. Denn wir haben ja derzeit schon Tierwohlproduktion in kleinen Marktnischen. Das gibt es ja alles schon. Das ist nichts Neues. Aber dass hier alle Beteiligten einig wurden, dass man den gesamten deutschen Nutztiersektor schrittweise bis 2040 auf ein Tierwohlniveau bringen möchte, welches deutlich über dem liegt, was weltweit Standard ist oder auch in anderen europäischen Ländern, das ist absolut neu. Und da kann ich schon verstehen, dass jetzt manche Politiker auch kalte Füße bekommen und denken, oh, das ist aber sehr weitreichend. Soll Politik wirklich so stark agieren? Mhm. Das ist jetzt eine Frage der politischen Willensbildung.
Was sind da so die weitreichendsten Sachen? Also Sie sagten, auf ein anderes Gleis führen. Also wenn ich mir vorstelle, einen Zug jetzt auf ein anderes Gleis zu führen, ist es unglaublich schwer und eigentlich nicht möglich. Was macht die Sache für die Politik in der Vorstellung so schwer?
International läuft der Markt ja dahin, dass es überwiegend in Richtung immer kostengünstigere Produktion geht. Das sind aber nachher Zustände in den landwirtschaftlichen Betrieben, wie sie die Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht haben möchte. Wir wollen also den Tieren deutlich mehr Platz geben, deutlich bessere Möglichkeiten, ihr artgemäßes Verhalten auszuüben. Die Schweine sollen im Stroh wühlen können, die Kühe sollen auf die Weide, alle Tiere sollen Frischluft haben. Das ist also etwas, was tatsächlich ein Richtungswechsel ist, deswegen ein neues Gleis.
Und genauso viele Nutztiere auch oder weniger?
Dazu hat die Borchert-Kommission nichts explizit gesagt, aber implizit ergibt sich eigentlich, dass die Anzahl der Tiere sinken wird. Denn wenn Sie in einem Stall eine Umbaumaßnahme jetzt vornehmen, um den Tieren deutlich mehr Platz zu geben, dann haben Sie natürlich auf der Stallgrundfläche deutlich weniger Tiere, die Sie halten können. Die Qualität der Nutztierhaltung in puncto Tierwohl deutlich zu verbessern und die Menge entsprechend schrittweise runterzunehmen. Also Klasse statt Masse. Das ist das Ziel. Aber eben für den gesamten Nutztiersektor und nicht nur für wenige ausgewählte Betriebe.
Und dieses dort erzeugte Fleisch, diese dort erzeugte Milch würde dann aber automatisch dann auch wahrscheinlich mehr kosten, ne?
Also auf der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe wird es bestimmt 30% höhere Kosten pro Schwein oder pro Liter Milch verursachen, wenn wir das so umsetzen wollten. Das ist also eine deutliche Kostensteigerung. Und deswegen können sich die Landwirte das im Augenblick auch so nicht leisten. Denn selbst wenn der Lebensmitteleinzelhandel den Landwirten jetzt verspricht, doch dafür auch höhere Preise zu zahlen, ist es für die Landwirte viel zu riskant, sich auf dieses Versprechen einzulassen. Denn vielleicht ändert der Lebensmitteleinzelhandel seine Meinung schon nach wenigen Jahren und sagt, die Nachfrage ist aber leider nicht da. Und deswegen wird es nicht funktionieren. Die Landwirte werden sich nicht auf die Versprechungen der Politik oder des Lebensmitteleinzelhandels einlassen, sondern ein Kernelement der Borchert-Vorschläge besteht darin, dass wir sagen, wir sollten den Landwirten, die wirklich diese Tierwohlproduktion dann vornehmen wollen und ihre Stelle auch entsprechend ausrichten, das sind ja langfristig wirkende Umbaumaßnahmen, denen sollten wir Verträge anbieten, einfach aus Fairnessgründen. Das heißt, der Staat würde diesen Landwirten einen Vertrag anbieten und würde denen eine Tierwohlprämie zahlen, also einfach ein Entgelt für diese Tierwohlleistung. Und die Landwirte hätten dann ihr Einkommen aus zwei Quellen. Zum einen weiterhin dem Preis für Fleisch. Der ist eben so, wie er sich am Markt ergibt im internationalen Wettbewerb. Aber zusätzlich eben dieses Geld für die öffentliche Leistung Tierwohl, wie Herr Ehlers gerade gesagt hat. Public money for public goods. Und diese Kombination würde eben die Landwirte veranlassen, dann schrittweise den Weg in die Tierwohlproduktion zu gehen. Und die Vorschläge sehen dann auch vor, dass dann diese herkömmliche Produktion mit sehr wenig Platz pro Tier, dass die dann schrittweise verboten würde. Also Zuckerbrot und Peitsche, um den gesamten Agrarsektor dann schrittweise auf dieses neue Ziel hin auszurichten.
Und das ist aber zu teuer.
Das ist für den Landwirt im Augenblick zu teuer, wenn er es auf seinem Betrieb freiwillig im Vertrauen auf irgendwelche Versprechungen machen will. Für die Gesellschaft muss es nicht zu teuer sein. Man muss natürlich fragen, wo das Geld herkommen soll. Denn die Tierwohlprämie würde ja am Ende vielleicht 2, 3, vielleicht sogar 4 Milliarden Euro pro Jahr an Budget erfordern, damit der Sektor auch in seiner Gesamtheit umgestellt werden kann. Und darüber haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie das dann gegenzufinanzieren sei. Und der Vorschlag, der mir persönlich am sympathischsten erscheint, der auch am einfachsten umsetzbar wäre, besteht darin, dass man einfach aufhört, Fleisch zu verbilligen und Milch auch. Derzeit ist es ja so, dass wir für alle landwirtschaftlichen Produkte einen vergünstigten Mehrwertsteuersatz haben. Das heißt, wenn ich jetzt im Laden einkaufe, dann habe ich eben für Milch und Fleisch auch 7% Mehrwertsteuer zu zahlen statt 19%. Und die Idee besteht darin, dass man für tierische Produkte diese Mehrwertsteuer dann hochsetzt auf 19%, vielleicht im Gegenzug für pflanzliche sie sogar runtersetzt auf 0%, Das führt dazu, dass natürlich für die Konsumentinnen und Konsumenten ein Preisanreiz für klimaschonenden Lebensmittelkonsum entsteht. Und es käme aber in der Differenz so viel Geld in die Staatskasse, dass dann Geld da wäre, um den Landwirten eben diese Tierwohlleistung gesondert zu bezahlen.
Das ist übrigens der Vorschlag, den Herr Isamayer skizziert, der ist sehr nah dran an dem Vorschlag, auch den das Umweltbundesamt macht zur Reform der Mehrwertsteuer. Also gegenwärtig ist es ja so, das ist quasi eine Subvention der tierischen Produkte, die wir machen, dadurch, dass wir tierische Produkte zu 7% Mehrwertsteuer besteuern. Vegetarische Ersatzprodukte beispielsweise nicht, ne? Also der Haferdrink, der Ersatz quasi zu Kuhmilch, wird mit 19% Mehrwertsteuer belastet. Also ich glaube, das ist ein System, das kann man keinem mehr wirklich erklären. Und der Vorteil wäre, wenn man jetzt tierische Produkte höher besteuern würde, und der Uber-Vorschlag sagt ja auch, pflanzliche Grundnahrungsmittel wenig verarbeitet, pflanzliche Produkte auf 0% runtersetzen, die stärker verarbeiteten pflanzlichen Produkte bei 7% lassen. Der Vorteil wäre, sie hätten quasi hoffentlich ein Steuerungseffekt. Ne? Tierische Nahrungsmittel, die mit negativen Umweltwirkungen verbunden sind, würden relativ gesehen teuer. Pflanzliche Nahrungsmittel, die im Vergleich zu tierischen Produkten mit geringeren Umweltwirkungen, negativen Umweltwirkungen verbunden sind, würden günstiger. Der Vorteil, wenn sie so vorgehen würden, wäre, Ernährung würde grundsätzlich nicht teurer. Ne? Sie könnten es also selbst entscheiden, wenn Sie weiterhin sehr stark und grundsätzlich sehr stark tierische Produkte, sich über tierische Produkte ernähren, dann würde das teurer werden. Wenn Sie aber sich sehr stark von pflanzenbasiert ernähren, dann würde das sogar günstiger werden. Der Nachteil ist, wenn Sie das wirklich so machen, dann haben Sie kaum Finanzierungseffekt. Also es kommt nur relativ wenig Geld in die Staatskasse rein. Und das macht es dann natürlich auch eben schwer, dann diese vermehrten Anforderungen dann eben auch an die tierhaltenden Betriebe dann eben dafür zu bezahlen. Über diesen Geldtopf.
Sie meinen jetzt, weil eben die pflanzlichen Produkte billiger genau. würden, die tierischen teurer.
Genau.
Ja, aber das ist immer eine Frage, wie man das konkret aussteuert. Mhm. Man kann es schon so aussteuern, dass da 1-2 Milliarden sozusagen zusätzlich in die Staatskasse kommen. Ja. Und wenn wir insgesamt weniger Tiere in Deutschland dann halten, dann wäre das auch schon ein nennenswerter Beitrag, um die Tierwohlprämie für die Landwirte dann finanzieren zu können.
Ja.
Es wird natürlich schon dann immer die Frage aufgeworfen, ja, können sich dann ärmere Bevölkerungsschichten dann überhaupt noch eine Bratwurst leisten? Mhm. Wo ich mich eigentlich nur wundern kann, denn allein gegenwärtig durch die Erhöhung der Lebensmittelpreise, wie wir sie auf den Weltmärkten sehen, oder 2008, 2013, wo wir auch schon Weltmarktpreissprünge hatten, wo also Futter teurer wurde und deswegen auch Schweinefleisch teurer wurde, wurde weiterhin eine Bratwurst gegessen. Also es ist ja dann in Häkchen nur eine 12-prozentige Verteuerung der tierischen Lebensmittel gekoppelt mit einer Vergünstigung der pflanzlichen Lebensmittel. Das ist also nicht so, dass das keiner mehr bezahlen könnte. Und der Vorschlag sieht auch vor, dass man tatsächlich dann den Sozialhilfesatz dann auch noch anpassen könnte, um tatsächlich mögliche soziale Ungerechtigkeiten dann auch noch zu kompensieren.
Okay, und das klingt ja alles sehr vernünftig, aber es wird nicht angegangen. Stattdessen hat das Ministerium um Herrn Özdemir jetzt eine eigene Idee auf den Weg gebracht, ein staatliches Label, dem auch ein Förderkonzept für mehr Tier- und Umweltschutz folgen soll. Wo liegt der Unterschied zu Ihren Vorschlägen?
Ja, vielleicht war es sogar ein Fehler, dass in den Borchert-Vorschlägen auch ein staatliches Label enthalten war. Die Erfahrung zeigt, wenn man der Politik einen Policy-Mix anbietet als wissenschaftlicher Politikberater, dann tendiert die Politik dazu, immer die niedrigst hängende Frucht zu ernten und dann zu sagen, wir machen ja schon, was die Wissenschaft empfohlen hat.
Also jetzt das Label zum Beispiel.
Na klar, weil ein Label ist erstmal kein Hexenwerk. Das kann die Politik tatsächlich einrichten. Wir kennen das ja schon aus der Eier-Kennzeichnung. Ein staatliches Label haben wir seit 2005. 0123 steht auf jedem Frühstücksei. Kennt jedes Schulkind. Also das funktioniert. Aber gerade die Eier-Erfahrung zeigt ja, dass natürlich nach wie vor die Konsumentinnen und Konsumenten zum billigsten überwiegend greifen, nämlich zu den Eiern aus Bodenhaltung. Und die Zustände habe ich ja vorhin geschildert. Die sind nicht optimal. Das heißt also, mit Labeling wird man dieses Problem des Tierwohls nicht lösen können. Labeling haben wir trotzdem hineingeschrieben, weil es als Element der Verbraucherpolitik in jedem Fall gut ist, all jenen Menschen, die bewusst konsumieren wollen, tierwohlbewusst, klimabewusst und so weiter, eine Hilfestellung an die Hand zu geben. Ich denke, das ist eine gute staatliche Dienstleistung. Deswegen habe ich auch keine Einwände gegen eine Kennzeichnungspolitik.
Gerade wenn verschiedene Label existieren ja mittlerweile schon, wo man ja schon langsam den Überblick verliert, welchem man trauen kann.
Ja. Deswegen wäre das ganz sinnvoll, diese Politik zu einer landesweit hohen Tierwohlstrategie dann zu ergänzen durch das Labeling. Nur das Labeling ist ein Mosaikstein und das Labeling wird am Ende, oder die Kennzeichnung, die beiden Begriffe werden ja immer gerne auch synonym verwendet, die Kennzeichnung wird nicht dazu führen, dass der ganze Sektor auf ein hohes Tierwohlniveau geführt wird. Mhm. Das ist also wirklich nur ein Baustein.
Ja.
Es kommt natürlich hinzu, dass dieses Tierwohlkennzeichen jetzt auch ein relativ schwieriges Element wird, wenn man es praktisch umsetzen will. Denn auf einem Ei können Sie das relativ klar aufdrücken, weil das ist dann eben ein Produkt von einem Tier. Wenn Sie jetzt eine Pizza Salami haben und wollen da was draufdrücken, dann müssen Sie schon überlegen, geht's dann jetzt nach dem Käse und der Kuh, die den Käse dann am Ende hervorgebracht hat, oder geht's hier doch mehr um das Salami und das Schwein, was dahinter stand? Also es wird im Praktischen deutlich komplizierter. Und wenn das dann auch noch obligatorisch gemacht werden soll, also verpflichtend für jeden, der irgendein tierisches Produkt in den Verkehr bringt, kann man sich schon ausmalen, dass das doch ein relativ schwieriger politischer Akt wird. Und unsere Sorge ist tatsächlich, dass das eigentliche Kernelement der Borchert-Vorschläge, nämlich die Tierwohlprämie und die Verträge für die Landwirte, dass das immer weiter in die Zukunft verschoben wird, sodass dann eben auch keine Transformation des Nutztiersektors geschehen wird.
Sodass weiterhin 75% auf Stufe 1 der Haltung hängen bleibt, weil das auch weiterhin gekauft wird.
Genau, das ist die Konsequenz. Und mir tun eben auch die Landwirte sehr leid, gerade auch die jüngeren Landwirte, die ja sich jetzt überlegen, was mache ich eigentlich, welchen Weg gehe ich? Das ist ja eine Richtungsentscheidung, die jeder einzelne Betrieb fällen muss. Und solange die Politik hier keine klare Orientierung gibt, kann ich einem Landwirt eigentlich nur empfehlen, den Niedrigkosten-Weltmarktkurs zu fahren mit seiner Investition. Aber so richtig kann ich ihm das auch nicht empfehlen, weil dann läuft der Gefahr, dass ihm vielleicht Aldi oder Lidl die Produkte in 10 Jahren nicht mehr abnehmen. Das heißt, die Landwirte sind in einer ganz fürchterlichen Situation. Und das war es, glaube ich, auch, was den Bauernverband bewogen hat, diesen klaren Kurs der Borchert-Kommission, den Sektor in eine neue Zukunft führen zu wollen, auch mitzutragen.
Ich glaube, das ist genau die Situation, wo wir jetzt gerade sind. Also der Trend der letzten Jahrzehnte war klar, das war auch die Strategie, das war auch die Landwirtschaftsstrategie, das war auch die politische Strategie. Wir wollten eine konkurrenzfähige Landwirtschaft haben, die viele Produkte zu günstigen Preisen produziert. Das war die Leitbild waren die Intensivierung der landwirtschaftlichen Betriebe, die Spezialisierung der landwirtschaftlichen Betriebe, das Prinzip des Wachsen oder Weichens. Also als Betriebsleiter oder Leiterin wussten sie, wenn ich dauerhaft am Markt bleiben will, dann muss ich mich spezialisieren, ich muss wachsen oder ich werde irgendwann vom Markt verschwinden. Und jetzt kommt dieser Trend zum Ende. Wir merken, auch die Landwirtschaft merkt, so geht's ja nicht linear weiter. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber die Unsicherheit, wie es denn dann weitergeht, die ist nicht da. Und das ist, glaube ich, der große, große Mehrwert der Borchert-Kommission, dass die tatsächlich mal etwas aufgestellt hat, wie es denn mittelfristig, langfristig weitergehen kann. Und deswegen sind auch die Empfehlungen der Borchert-Kommission, auch wenn sie jetzt nicht unmittelbar Umweltschutz zum Ziel hatten, haben sie doch irgendwo einen Leitbildcharakter für auch eine gute Agrarumweltpolitik, dass man es genauso machen muss. Sie müssen langfristig vom Ende her gedacht werden, sie müssen ein Leitbild entwickeln und sukzessive darauf hinarbeiten. Und dann bekommen die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter auch eine gewisse Planungssicherheit. Sie wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Aber genau das Gegenteil ist gegenwärtig der Fall.
Und hängt das denn nur am Geld oder ist der Schritt dahin einfach ja ein anderes Gleis mit der gleichen Lok und das ist nicht vorstellbar?
Da kommen im Augenblick sehr unglücklich zwei Effekte zusammen. Das eine ist, dass wir durch diese sehr plötzlich entstandene Inflationslage doch eine große Verunsicherung auch in der Politik haben. Da habe ich auch Verständnis dafür, dass man sagt, wir können doch jetzt nicht um die Ecke kommen und politischerseits beschließen, Fleisch- und Milchprodukte noch teurer zu machen, wo doch ohnehin alle Preise schon gestiegen sind. In der Tat, ist das etwas, wo ich Verständnis habe?
Aber also weil Putin die Ukraine überfallen hat, geht's den Tieren hier weiterhin schlecht?
Das kann man so auf den Punkt bringen, ja. Aber kluge Politik im Augenblick kann sich ja dadurch auszeichnen, dass man die Weichen jetzt schon richtig stellt und den wenigen Landwirten, die im Augenblick ja schon eine Baugenehmigung haben und loslegen wollen, dass man denen schon mal einen Vertrag gibt und einsteigt in diese Tierwohlprämie. Dann wird man nach unseren Berechnungen selbst mit dem Geld, was der Finanzminister jetzt schon zur Verfügung gestellt hat, bis zum Ende der Legislaturperiode sogar schon hinkommen. Und wir hoffen natürlich alle, dass diese außergewöhnliche Situation dann vielleicht in 3 oder 4 Jahren überwunden ist. Der zweite Punkt ist ideologischer Natur. Es steht teilweise zu lesen, dass insbesondere halt die FDP sagt, wir wollen das gar nicht. Das ist ja eine Abkehr vom marktwirtschaftlichen System und eine zu starke Beeinflussung eines marktwirtschaftlichen Systems.
Also wenn das Fleisch jetzt teurer werden würde im Supermarkt.
Genau, der Markt soll gefälligst zum Billigsten tendieren dürfen. Und dann muss man vielleicht irgendwie, was wird denn nicht näher spezifiziert, versuchen gegenzusteuern. Wir haben ja gezeigt, dass dieses bisherige marktwirtschaftliche System vielleicht für die Produktion von Tischdecken oder Löffeln das Richtige ist, Wettbewerbswirtschaft. Dass es aber nicht das Richtige ist, wenn wir über Klimaschutz sprechen oder wenn wir über Tierwohl sprechen. Und es ist doch gerade der Zweck der Politik, ein System, dessen Versagen man erkannt hat, zu korrigieren. Das heißt ja nicht, dass man die Marktwirtschaft damit aushebelt, sondern das ist ja marktkonform, was wir vorschlagen. Normalerweise machen wir es, indem wir mit Auflagen die Unternehmen dazu bringen, gefälligst ordentlich zu produzieren. Und natürlich kann man auch fragen, ob das Thema Tierschutz nicht eines Tages mit Auflagen allein zu erledigen ist.
Ja, stelle ich mir als Laie auch so vor, dass das auch eine Möglichkeit wäre. Ja.
Das war ja auch die ursprüngliche Gesetzgebung. Wir haben ja Tierschutzauflagen, nur die sind ja völlig halbherzig, weil jeder Politiker, jede Politikerin immer gesagt hat, ja, ich kann doch die Tierschutzauflagen jetzt nicht so hoch setzen, weil dann unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Was man also machen müsste, wenn man es mit Auflagen hinbekommen will, ist, dass man rund um die Europäische Union eine Art Zaun wieder ziehen muss. Man muss also einen gewissen Basiszollschutz einziehen.
Damit es nicht zu Verlagerungseffekten
genau,
kommt.
Oder? Genauso wie man in der Klimaschutzpolitik ja jetzt auch diskutiert, ob eine entschlossene europäische Klimaschutzpolitik nicht begleitet werden muss durch irgendeine Art von CO2-Grenzausgleich, weil ansonsten einfach die Tierproduktion im Falle Tierwohl oder die treibhausgasgeneigte Produktion einfach abwandern würde. Langfristig würde ich sogar hoffen, dass die Politik zu der Einsicht gelangt, dass internationaler Handel zwar sehr, sehr wichtig ist, dass man aber doch vielleicht so eine Art Basiszollschutz in der Welt multilateral einführt, um der jeweils regionalen Produktion einen gewissen Vorteil zu geben.
Und dann werden sie dann auch höhere Standards einhalten.
Ne? Das gehört dann nämlich dazu. Und um damit auch der Politik in Europa zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, einfach die Auflagen schrittweise zu erhöhen.
Ja.
Ich glaube, letztendlich der Clou wird immer ein Instrumentenmix sein. Also wir werden das Ordnungsrecht, das ist ja diese Mindestauflagen dann, wie Herr Isermayr sie skizziert hat, wir werden das Ordnungsrecht brauchen. Wir werden aber gleichzeitig, glaube ich, auch über Steuern und Abgaben gehen müssen und wir werden auch über Subventionen gehen müssen. So, ne? Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dann den richtigen Mix der unterschiedlichen Instrumente zusammenzustellen, um dann diesen Wandel hin zu mehr Tierwohl und aber eben auch natürlich auch hin zu mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft hinzukriegen.
Der Umgang mit den Tieren ist unserer Bevölkerung wirklich ein absoluter Dorn im Auge. Das ist das, wo die Bevölkerung sagt, dass Wunsch und Wirklichkeit am meisten auseinanderweichen. Und wo doch die Lösung möglich ist, sollte der Bundestag nach unserer Empfehlung hier tatsächlich die Borchert-Kommissionsvorschläge umsetzen.
Und von der Umweltseite her betrachtet, wäre dieser Weg zu mehr Tierwohl auch von Vorteil oder würde das gar keinen Unterschied machen oder würden vielleicht mehr Emissionen entstehen, weil die Schweine jetzt draußen sind und da Ammoniak verursachen?
Also zum einen ist es ja so, das hat Herr Isermayr ja schon skizziert, es ist davon auszugehen, dass durch die Umsetzung der Vorschläge der Borchert-Kommission voraussichtlich weniger Tiere gehalten werden würden. Und das hätte dementsprechend auch eine Entlastung bei den Umweltfolgen. Aber es ist schon richtig, es gibt durchaus auch Zielkonflikte zwischen Umweltschutz und Tierwohl, weil sie können ja beispielsweise bei Schweinen, die sie im Schweinestall halten, können sie relativ einfach im geschlossenen System Stall, ne, eine Abluftreinigung installieren, die sehr effizient und effektiv die Ammoniakemissionen reduziert und dann ist es bei den hinsichtlich der Ammoniakemissionen gut. Es gibt aber, glaube ich, durchaus auch viele Zwischenstufen. Ne? Also zum Beispiel habe ich von einer meiner Mitarbeiterinnen gelernt, dass Schweine, wenn sie halt wirklich mehr Platz haben, weil sie ja eigentlich sehr reinliche Tiere sind, dann sogenannte Funktionsbereiche anlegen in ihrem eigenen Gehege. Das heißt also, dass sie nicht überall mehr abkoten, sondern nur an spezifischen Fällen. Und das ist dann wiederum wichtig für die Ammoniakemissionen, denn wenn die über eine große Fläche verteilt sind, dann haben wir höhere Ammoniakemissionen. Und wenn das nur auf einer kleinen Fläche stattfindet, dann haben wir geringere Ammoniakemissionen. Also es gibt quasi Zielkonflikte, es gibt aber auch unterschiedliche Lösungsansätze. Und das Wichtige ist schon auch, also ich hatte ja gesagt, für mich haben die Vorschläge der Borchert-Kommission insofern Leitbildcharakter, weil sie vom Ansatz her genau richtig waren. Also vom Vorgehen her, man hat unterschiedliche Interessensgruppen zusammengebracht, man hat für einen Interessensausgleich gesorgt, bei denen alle Stakeholder mitgehen konnten und man hat eine langfristige Strategie entwickelt, die allen Leuten Sicherheit gab, wohin der Weg führt. So. Und ich glaube, das ist genau das, was wir bei der Agrarumweltpolitik ebenso brauchen. Aber, und das ist für mich schon auch ein wichtiger Punkt, wir müssen dann halt bei der Borchert-Kommission mit der Umsetzung der Borchert-Vorschläge nicht stehen bleiben, sondern wir brauchen dann mehr. Und es hatte sich dann ja auch quasi so zeitgleich beziehungsweise überschneidend zur Borchert-Kommission dann auch die Zukunftskommission Landwirtschaft gebildet, die letztendlich ja so ein bisschen das gleiche Prinzip verfolgte, ne? Unterschiedliche Stakeholdergruppen an einen Tisch gucken, für einen Interessensausgleich sorgen. Jetzt war die Aufgabe, die Zukunftskommission Landwirtschaft hatte, deutlich komplexer, denn es ging um Leitbild Landwirtschaft der Zukunft, das zu entwickeln und wie kommen wir dahin? Und es ist natürlich wahrscheinlich schon einfacher, das erstmal nur für den Bereich Tierwohl zu machen. Die Borchert-Kommission ist ja sehr weit gekommen, Herr Isermayr hat skizziert, mit durchaus konkreten Vorschlägen, wie es genau laufen kann. Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat diese Detailtiefe nicht geschafft, aber gleichzeitig hat sie auch für ein gemeinsames Verständnis gesorgt. Ja, es muss sich in der Landwirtschaft, wie die Landwirtschaft produziert, muss sich etwas ändern, aber diese Veränderung kostet Geld und wir brauchen hier eine Finanzierung.
Vielleicht können wir noch mal zu den Tieren zurückkehren. Was müsste jetzt am dringendsten getan werden für eine nahe Zukunft, in der die Nutztiere besser behandelt werden und die auch der Umwelt hilft? Kann das überhaupt geschafft werden, wenn jetzt gerade ein Krieg tobt und Inflation herrscht? Wo liegen die größten Herausforderungen? Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Stichworte von Ihnen.
In diesem Sinn finde ich, ist es in jedem Fall richtig, auf eine schrittweise Veränderung der Konsumstrukturen hinzuwirken? Ich kann mir eigentlich kein Zukunftsszenario vorstellen, wo das nicht vernünftig wäre. Also kann man es jetzt auch schon einleiten und durch eine schrittweise Verteuerung tierischer Produkte gekoppelt mit einer Verbilligung pflanzlicher Produkte gebe ich doch den Menschen sogar die Möglichkeit, kostensparend rauszukommen aus diesem Dilemma. Und mit Blick auf die Produzentinnen finde ich es sinnvoll, jetzt einfach die Architektur der Politik so anzulegen, dass jene Landwirte, die sich jetzt bewegen wollen in die Klasse statt Masse Entwicklung, dass die einfach Verträge erhalten und eine finanzielle Zusage, dass die Verträge dann auch ausfinanziert sind.
Also erstmal die Frage ist, kann das geschafft werden? Ich glaube, wir müssen schon, also wir müssen natürlich anerkennen, wir rutschen momentan von Krise zu Krise. Und natürlich ist das Preisargument ein ganz wichtiges Argument. Und das ist natürlich schwierig, ist in der gegenwärtigen Situation. Aber gleichzeitig, glaube ich, müssen wir schon auch deutlich machen, dass diese billigen tierischen Nahrungsmittel, wie wir sie gegenwärtig haben, letztendlich ein Trugschluss sind. Ne? Denn die Kosten werden getragen. Ne? Die Kosten tragen die Tiere durch die Tierhaltungsbedingungen, wie wir sie gegenwärtig haben. Die Kosten tragen, beispielsweise im Hinblick auf den Klimawandel, die kommenden Generationen, aber tragen wir auch teilweise jetzt schon. Beispielsweise Nitratbelastung des Grundwassers und Aufbereitungskosten beispielsweise dann für die Trinkwassergewinnung. Also unsere landwirtschaftliche Produktion, die Tierhaltung, wie wir sie gegenwärtig haben, ist auch jetzt schon mit enormen Kosten verbunden. So. Und das, worauf wir hinarbeiten, ist letztendlich, dass diese Kosten in den Produkten auftauchen und dementsprechend verursachergerecht getragen werden und nicht mehr diffus von den Tieren, von den kommenden Generationen und von den Leuten, die halt eben sauberes Trinkwasser brauchen.
Mit diesen Worten enden dann unsere 45 Minuten Zukunft zum Thema Nutztiere, Tierwohl und Umweltschutz. Vielen Dank an die Gäste für das interessante und aufschlussreiche Gespräch. Mit dabei waren Knut Ehlers, Leiter des Fachgebiets Landwirtschaft im Umweltbundesamt. Vielen Dank, Herr Ehlers.
Danke auch.
Und Volkhard Isermayer, Präsident des Thünen-Instituts und Mitglied der Borchardt-Kommission. Danke, Herr Isermayer.
Auch von mir vielen Dank.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich einladen, sich gemeinsam mit uns in den weiteren Folgen unseres Thünen-Podcasts mit der Zukunft der Land- und Meeresnutzung zu beschäftigen. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Marco Pauli.